Dein Quantenfeld liebt dich. Ein Podcast über die unsichtbare Seite des Lebens. Gibt es wirklich Energiefelder? Und falls ja, haben sie etwa Einfluss auf unser Leben? Erschaffen wir ernsthaft durch Gedanken, Emotionen und Glaubenssätze unsere eigene Realität? Ich bin Dirk Stegmeier und beschäftige mich seit über 10 Jahren genau mit diesen Phänomenen und arbeite als Coach und Seminarleiter im Bereich der Quantenheilung. Um dem Thema mal richtig auf den Grund zu gehen, berichte ich euch aus meiner Praxis oder lade mir Gesprächspartner ein, um zu erfahren, in welchen Weltbildern sie unterwegs sind und wie sie zum Beispiel mit den Themen Glauben und Zweifel umgehen. Los geht's! Hallo Hermann, wir sitzen jetzt gerade in deiner schönen hellen Wohnung mit Blick auf den Berliner Dom und auf den Fernsehturm. Ich bin immer ganz begeistert, wenn ich bei dir bin. Und du hast dich bereit erklärt, mal ein bisschen über Energie hast du gemeint, würdest du es nicht so gerne nennen wollen, aber über Feinstoffliches zu reden. Kann man das so vielleicht sagen, ja?
Über Energie würde ich schon gern reden.
Ah ja? Okay. Ja. Okay. Ja. Okay, also lass uns, let's talk about energy. Ja. Also ich darf mal dem Hörer erstmal dich überhaupt vorstellen. Du bist ja Yogalehrer und du bist Arzt und bist Yogalehrer und hast eine eigene Yogaschule hier in Berlin-Mitte, Iyengar-Yoga. Und ich selber bin auch Schüler bei dir und bin ein großer Fan von dieser Yoga-Praxis, weil man arbeitet ja viel mit Hilfsmitteln bei dir, was ich am Anfang immer so ein bisschen komisch fand, ehrlich gesagt, weil ich mir dachte, so Gott, mit den ganzen Seilen und so Bondage, und man war da immer ewig in so diesen Stellungen drin. Und aber jetzt über die Jahre habe ich echt festgestellt, wie der Körper so ein energetisches Eigenleben entwickelt hat und auf diese Übungen so stark anspricht. Und sogar, dass der Körper, meine ich manchmal, dass der Dinge schon selbstständig macht, obwohl ich die, also weil das so in so ein Unterbewusstes gesickert ist, ja, dass der Körper schon von alleine so die Schulter nach hinten zieht und irgendwie einen geraden Gang einnimmt. Und das fand ich so beachtlich und deswegen bin ich ja immer noch gerne bei dir. aber vielleicht magst du mal was dazu sagen irgendwie oder was für dich so das Besondere am Yoga ist?
Ich steige vielleicht gleich mal weiter ein, was für mich so das Besondere am Iyengar-Yoga ist. Und du hast ja schon gesagt, eine Besonderheit sind Yoga-Hilfsmittel. Und viele Yoga-Übende wollen natürlich unabhängig werden und wir machen was für unseren Körper, damit wir uns gut fühlen, damit die Energie fließt. Und das Komische am Iyengar-Yoga ist, dass man nicht nur den Körper verwendet, sondern auch seine Umwelt. Das spricht ein Stuhl oder ein Klotz oder ein Seil. Und das wird als am Anfang, und es ist definitiv, unterbricht es den Energiefluss. Aber was wir eigentlich damit machen, dass wir die Energie von einem Hilfsmittel nutzen, um unsere eigene Energie zu verbessern. Ja, und das finde ich... Wie gesagt, wenn man das von außen anguckt, das schaut manchmal nicht so schön aus, wie wenn man eine Yoga-Haltung komplett frei macht. Aber wenn ich ein Hilfsmittel sozusagen verwende, bin ich auch, das ist auch eine gewisse Demut, dass man sagt, ich kriege es nicht alleine hin oder dass man das Ego für sich ein bisschen loslässt, damit die Yoga-Haltung in den Vordergrund kommt und damit der Energiefluss in den Vordergrund kommt. Und deswegen finde ich, Iyengar-Yoga deshalb so toll, weil man das von außen wirkt es so ein bisschen starr oder künstlich, aber von innen heraus, und das hast du ja auch ganz gut beschrieben, wenn es geht ja darum, dass ich diesen Energiefluss spüre und hoffentlich dann als Yogalehrer auch irgendwann auch bei meinen Schülern sehe, dass er fließt.
Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ist, dass du hast gesagt, dein Ego loslassen. Also am Anfang oder als ich mit Yoga angefangen habe, das war ja früher mal im Sportstudio, weiß ich nicht, das war wahrscheinlich so Hatha-Yoga oder so. Da ging es mir ja immer nur um Sport. Ne? Ich wollte irgendwie meinen Körper dehnen und irgendwie ein bisschen was Sportliches machen. Also ich habe ja diesen spirituellen Aspekt eigentlich gar nicht wirklich gesehen, weil ich das auch immer nie so richtig hinbekomme, die Übung mit der Atmung zu synchronisieren zum Beispiel. Und du hast aber gerade gesagt, dass es ja scheinbar auch im übergeordneten Sinne darum geht, das Ego loszulassen. Das finde ich ja jetzt mal total interessant. Also ist es jetzt nur ein ein Nebeneffekt oder geht es beim Yoga auch konkret darum?
Ja, also ich, was weiß ich, wenn man jetzt das Ziel des Yogas nehmen könnte, ist irgendwie die eigene Seele mit der universellen Seele zu verbinden. Und da gehört sicher dazu, irgendwie auch das eigene loszulassen. Und dann könnte man jetzt tief in die Yoga-Philosophie auch einsteigen, was überhaupt Ego ist. Aber ich glaube, es sind zwei Aspekte. Also man muss erstmal das Ego aufbauen. Ja, also ich muss erstmal eine Persönlichkeit werden und auch so viel Kraft haben, um es dann wieder loszulassen. Und das ist für mich so das Spiel im Yoga. Und am Anfang geht es sicher mehr darum, das aufzubauen, weil wenn nichts da ist, kann ich das auch nicht loslassen. Und dann ist wahrscheinlich irgendwann immer wieder die Kunst, auch wenn man dann ein starkes Ego aufgebaut hat, eben das auch wieder.
Also beim Yoga geht es auch darum, das Ego aufzubauen, um es nachher wieder loszulassen, aber im übertragenen Sinne wahrscheinlich auch, das gilt ja auch für unseren Alltag, also wir übertragen das ja auf unseren Alltag. Ne?
Genau, das ist jetzt ein bisschen meine Interpretation rein. Ja. Spirituell gesehen geht es nur um Ego loslassen, aber es ist auch, also ich glaube sozusagen die Ich-Identität, dass ich bin und auch so eine Abgrenzung von mir zur Umwelt, das ist schon ganz wichtig. Und wenn man eben Yoga-Übungen macht, da wird man insgesamt kräftiger, man dehnt sich, man entwickelt auch einen stärkeren Willen. Und dieser Wille hat natürlich was mit meinem Ego zu tun. Ja, und dann kommt es aber eben, wie gesagt, auch darauf an, dass was man damit macht.
Ja, spannend. Du schreibst ja auch gerade ein Buch. Also ich darf dich heute bei deiner Arbeit hier unterbrechen, weil du, ich habe es gar nicht, du hast ja schon ein Buch geschrieben. Ist es jetzt eigentlich die Übersetzung ins Englische, was du gerade machst, oder ist es ein komplett neues Buch?
Nee, es ist ein neues Buch. Also ich habe schon ein Buch geschrieben, das heißt Yoga Asana Anatomie. Da erkläre ich so die Wirkung von den Yoga-Haltungen auf die Muskeln, Knochen und Gelenke. Und das neue Buch ist Yoga Asana Physiologie. Da versuche ich zu erklären den Zusammenhang von den Yoga-Haltungen zu den Körpersystemen, also zum Herz, zum Kreislauf, zum den Verdauungsorganen, zum Nervensystem.
Aber auch so zur Psyche und so auch? Geht es auch in die Richtung? Oder?
Also wenn Psyche im weitesten Sinne, dann muss man erstmal überlegen, wo ist denn die Psyche sozusagen in der Schulmedizin, wo glaubt man, dass die Psyche ist? Also die hat definitiv was mit dem Nerven und dem Hormonsystem zu tun und wie Gefühle sozusagen entstehen. Das ist ganz gut, wenn man sich das mal so überlegt und dann eben auch, welche Wirkungen Yoga-Haltungen auf das Nervensystem, auf das Hormonsystem und dann natürlich auch auf die Gefühle haben und andersrum auch.
Na, ich habe bei dir mal so das Gefühl, wenn ich bei dir in die Klasse komme, dass du dir, also zum Beispiel während der Corona-Zeit, da hast du ganz starken Wert drauf gelegt, dass das Immunsystem gestärkt wurde. Ne? Ich glaube, durch die Umkehrhaltung, oder? Mhm. War das, ja. Ne? Und da bist du ja fast, ich sag mal so salopp, drauf rumgeritten. Das haben wir dann wirklich jedes Mal gemacht, ganz konsequent. Ne? Und seitdem fällt mir das wirklich auf, dass es, also erstens hast du natürlich deine Leute im Blick und weißt natürlich genau, welche Schwachstellen die haben. Aber es geht auch immer, oder vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber es gibt ja auch gerade gesellschaftliche Veränderungen und gesellschaftliche Strömungen und so weiter. Und die machen ja auch was mit unserem Körper und mit unserer Psyche eben. Und ich habe immer so das Gefühl, dass du das so im Blick behältst und dann auch ganz konkret das, also Asanas, ne? Also dieses Line-up sozusagen, welche Übungen folgen aufeinander, auch dahingehend auswählst. Ja, also ja, so kommt mir das jedenfalls vor. Also ich habe immer so das Gefühl, ich bin ganz gut unterstützt von dir, also auch psychisch. Also mir geht es meistens danach besser. Kann ich so sagen, ja. Also, weil das denkt man immer gar nicht, ne? Man macht da so ein paar Übungen, man hält sich da im Seil fest, man liegt auf dem Boden und man könnte vielleicht auch sagen, naja gut, es hat mich, ich habe den Körper einfach mal, aber das macht ja was mit dem Körper. Ne? Du redest auch davon, dass die Organe ausgewrungen werden, ja, also dass die Energie in Fluss gerät und ja, dann sind wir eben doch bei dem Wort Energie. Du wolltest ja über Energie sprechen, ne?
Genau, Energie sprechen und auch ein bisschen an dem Buch bleiben, was ich eben gerade schreibe. Und bei dem, also wenn man Yoga übt oder warum man Yoga übt, ist einerseits körperlich sich fitter zu fühlen, aber sich auch besser zu fühlen. Und das würde man dann intuitiv sagen, auch dass die Energie fließt. Also wenn irgendwas fließt in mir, fühle ich mich auch besser. Und dann stellt sich mir die Frage, und es ist natürlich schön, wenn Leute in die Yoga-Klassen gehen und ich sehe, wie die vorher drauf sind und man kriegt irgendwie so mit, dass es denen danach besser geht. Und genauso, wenn ich selber Yoga übe, mich vielleicht nicht so gut fühle und dann übe ich Yoga und danach geht es mir so ein bisschen besser und manchmal eben auch nicht. Und dann ist eben die spannende Frage, wieso?
Ja, genau,
wieso? Und da gibt es verschiedene Erklärungsmodelle und dadurch, dass ich eben auch Medizin studiert habe, finde ich spannend, was passiert sozusagen in unserem System, in unserem Energiefluss. Das sind zum Beispiel die Nerven, das ist ja auch ein Energiefluss, den man elektrisch messen kann. Oder was passiert in unseren Blutgefäßen, das ist ein Fluss von einer Flüssigkeit, die unseren Körper geht, die man auch messen kann. Und was passiert in den einzelnen Yoga-Haltungen, wodurch unterscheidet sich jede Yoga-Haltung oder was passiert, wenn ich eben eine Haltung nach der anderen übe? Und entweder energetisch, das kann man dann eben subjektiv sagen, indem ich eben spüre, dass was fließt oder eben ins Stocken gerät. Oder auch, dass man das eben auch wirklich physiologisch, anatomisch erklären kann.
Ich bin gerade an dem Wort Energiefluss hängen geblieben und habe so parallel schon drüber nachgedacht, wie das eigentlich in meiner Praxis ist, wenn ich jetzt, also in dem Podcast geht es ja auch um Quantenheilung und um die unsichtbare Seite des Lebens. Und natürlich frage ich mich das auch manchmal, ja, wenn ein Klient kommt und ich mit ihm energetisch arbeite, kann man wahrscheinlich auch genauso davon sprechen, dass ich die Energie wieder ins Fließen bekomme und dass die Leute deswegen auch sich danach meistens besser fühlen oder wieder leichter fühlen, weil sie vielleicht weil sie die Blockade auflösen konnten, ne? Also durch Impulse, natürlich durch rein geistige Impulse. Bei dir ist es ja ein körperlicher Impuls. Geht ja auch Leute, die joggen gehen und danach geht es ihnen besser oder man tanzt mal die ganze Nacht durch und so. Das ist ja sich ausschütteln, wieder etwas in Bewegung bringen. Ne? Und gut, ich arbeite jetzt komplett auf geistiger Ebene, bringe etwas in Fluss und beim Yoga geht es eben darum, dass man den Körper in Fluss
bringt. Genau, aber wenn ich sozusagen etwas in Fluss bringe, ist es ja, könnte man sagen, ja, je mehr Energie fließt, desto besser. Und das ist ja im echten Leben oder was weiß ich, wenn man das jetzt überträgt auf elektrische Energie oder irgendwelche anderen Sachen, da geht es ja nicht darum, je mehr Energie, desto besser, sondern eigentlich, dass man das auch gezielt macht oder auch Energie bremst. Also es gibt jetzt im Yoga ganz zum Beispiel den Kinnverschluss, den man im Schulterstand auch hat, ja, dass man ganz bewusst auch irgendwo die Energie blockiert, entweder um sie im Körper zu bündeln oder wenn sie zu schnell ist, sie dann auch zu verlangsamen. Ja, und genauso ist auch Körperaktivität, ist ja auch was Energiefließendes und dann Entspannung ist ja eher, dass du Energie beruhigst, verlangsamst. Also es geht nicht nur um den Fluss, sondern ich würde es noch besser sagen, um das Ausbalancieren von Energien.
Okay, also du bei dem Kinnverschluss jetzt nochmal drauf zurückzukommen, das habe ich nämlich nicht so ganz verstanden. Jetzt geht es ja darum, den Energiefluss zu blockieren. Aber also was hat das denn jetzt? Ja. Also da muss ja in einer Asana muss ja quasi, also einmal muss was blockiert werden und dann muss es wieder in Fluss gebracht werden. Aber wir machen den Kinnverschluss wir machen das ja immer relativ am Ende einer Sitzung. Dann
also wenn ich mein, ich das wieder. Genau, also nur zum allgemeinen Verständnis, wenn ich meinen Kopf nach unten senke, dann macht die Halswirbelsäule so einen Knick und gefühlt wird die Energie blockiert, zum Beispiel, weil die Durchblutung von der Halsschlagader ein bisschen verringert wird, vielleicht auch, weil die Schilddrüse ein bisschen massiert wird. Also physiologisch passieren da verschiedene Sachen. Und subjektiv ist, wenn ich mit aufrechter Körperhaltung meinen Kopf nach unten nehme, werde ich innerlich ein bisschen ruhiger. Oder wenn man die Kerze übt oder Schulterstand, dann macht man das in umgedrehter Variante. Man hat sozusagen, man dreht die Energie einmal um, weil es eine Umkehrhaltung ist. Und zusätzlich kommt dann noch dieser Knick in der Halswirbelsäule. Und das übt man deshalb am Ende der Yoga-Klasse, weil es eben was Beruhigendes hat. Und wenn ich jetzt so eine Yoga-Klasse anschaue, ich will erstmal die Energie zum Fließen bringen und dann will ich sie auch wieder beruhigen. Das ist sozusagen, so wird eine Sequenz aufgebaut und deswegen hört man meistens mit einer Yoga-Klasse im Iyengar-Yoga mit dem Schulterstand und danach mit der Schlussentspannung auf.
Hermann, deswegen liebe ich das bei dir, zu dir zu kommen. Wir machen das ja jetzt seit Corona alles online und ich habe trotzdem das Gefühl, echt gut betreut zu sein. Und weil wenn ich das jetzt gerade so höre, dann wird mir nur noch mal mehr bewusst, dass, also ne, ich glaube, du hättest es ja gerne, dass man auch unter der Woche Yoga praktiziert, ja, und nicht nur, wenn man zu dir kommt. Aber du hast natürlich Ahnung davon, welche Haltung du hintereinander setzt. Mhm. Ja, und die, solange ich das nicht habe, bin ich immer, ich habe immer das Gefühl, ich bin gut betreut, bin gut beraten, wenn ich einfach das mache, was du sagst. Und dann mache ich das einmal die Woche. Das reicht mir auch, ehrlich gesagt. Ja, es wird sich nichts. Ich mache mal eine Haltung zwischendurch, eine Drehhaltung zwischendurch. Ja. Aber es gibt ja auch so Haltungen, die einen aufputschen. Ich glaube, Vorbeugen. Es gibt ja Vorbeugen, Rückbeugen und so. Genau. Die Rückwärtsbeugen, die putschen einen auf. Also bitte nicht, lieber Hörer, am Abend die Rückwärtsbeugen üben. Dann kannst du nicht mehr einschlafen. Ja. Aber das muss man halt wissen. Also je nachdem bringt man die Energie halt in Fluss oder man stoppt sie oder man bringt sie in einen Fluss, in dem man vielleicht gar nicht geraten will am Abend. Willst du vielleicht eher was für deinen guten Schlaf tun, ne? Und also ich habe da, das ist nicht mein Metier, da möchte ich mich auch gar nicht reinarbeiten. Deswegen komme ich einfach, wenn es irgendwie geht, für alle Zeiten zu dir, ja. Und ja, also ich weiß gar nicht, willst du noch was zu deinem Buch sagen oder...
Genau, ich habe ja schon ein bisschen, also ich finde es spannend, einerseits sozusagen über das Yoga selbst zu erfahren, was mit mir passiert. Ich finde es spannend, das zu unterrichten. Dadurch, dass ich Arzt bin, nutze ich das auch therapeutisch. Und natürlich finde ich es aber auch spannend, Erklärungsmodelle zu haben. Und es gibt eben verschiedene Erklärungsmodelle. Man kann das rein energetisch irgendwas erklären, so, und da bleibt man eben sehr vage. Oder ich versuche es anhand eigentlich von schulmedizinischen, naja, Fakten, ist ein bisschen zu viel gesagt, aber Sachen, die eigentlich Status quo sind und diese, also sozusagen, das heißt die Anatomie eines Organs, wie ein Organ funktioniert, wie ein Organ zum Beispiel funktioniert, wenn es auf den Kopf gestellt wird. Das sind jetzt nicht Sachen, die ich mir selber ausdenke, die es schon gibt, und dass man dann Stück für Stück sich dann an ein Erklärungsmodell annähert, was meiner Empfindung entspricht oder der Empfindung, nicht nur die ich mache, sondern die irgendwie jetzt auch mehrere Leute in meiner Yoga-Richtung machen oder jetzt konkret Iyengar. Das ist ja ein Mensch, der hat gelebt, der hat diese Art und Weise, wie wir Yoga-Haltungen üben und auch die Hilfsmittel sozusagen eingeführt. Also dass ich das, was ich in dieser Methode gelernt habe, eben nochmal anders irgendwie erkläre.
Na, weißt du, was ich jetzt auch nochmal, worauf ich jetzt nochmal zurückkommen möchte, ist eigentlich der Atem. Das finde ich jetzt eigentlich auch mal interessant. Mhm. Ne? Das ist ja nur auch Energie, ja. Und ich weiß, dass du das immer wieder einbaust in deine Yoga. Das hat ja auch ein wichtiger Moment, ne? Die Haltung oder die Sequenzen mit dem Atem zu verbinden. Welche Bedeutung hat denn der Atem eigentlich oder der Energiefluss des Atems? Also Energie reinholen, Energie wieder raus, ausatmen oder?
Physiologisch ist es ja erst, dass du so ein Gas aufnimmst, dann geht dieses Gas in dein Blut über, dann wird es über das Blut transportiert in die Zelle und in der Zelle wird dann der Sauerstoff, genützt, um Energie zu produzieren, also wirklich Energie, dass die Zelle leben kann. Also ohne den Atem gibt es einfach kein Leben. Ja? Wenn du nicht mehr einatmest oder länger keinen Sauerstoff kriegst, bist du tot. Also sprich die Zellen in dir herum.
Ja.
Also das ist jetzt die
aber die Synchronisation von den Übungen zum Atmen, also runterbeugen, einatmen, das ist ja immer, das ist ja immer
wichtig, dass es synchronisiert wird. Genau, dann gibt es, was ist ein Atem, kann eben entweder langsam sein, also die Frequenz kann sich verändern oder die Tiefe kann sich verändern. Dann passiert auch was anderes, wenn energetisch, wenn ich einatme im ganzen Körper, wie wenn ich ausatme. Mhm. So, und auch da kann man, gibt es irgendwie Untersuchungen, dass eben die Einatmung insgesamt eher anregend ist oder den Sympathikus anregt. Das ist ein Teil vom vegetativen Nervensystem, die Ausatmung eher was Beruhigendes ist. Oder wenn ich schnell atme, schlägt zum Beispiel auch mein Herz schneller. Also ich kann über den Atem indirekt auch meinen Herzschlag beeinflussen.
Okay.
Oder andersherum, indem ich eben die Atmung verändere, habe ich auch eine Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System. Also über die Atmung habe ich im physiologischen Sinne einen großen Einfluss auf andere Organsysteme in unserem Körper, weil das Besondere an der Atmung ist, dass ich die ja modulieren kann. Also ich kann entscheiden, atme ich schnell, atme ich tief, atme ich langsamer. Was ich ja nicht kann, wenn ich zum Beispiel, ich kann nicht sagen, dass mein Herz jetzt schneller schlägt.
Okay,
ich kann höchstens
aber du kannst
hier schnell
über eine
rum.
Bewusste Entscheidung, wie ich atme, quasi diese Körperfunktion Herz.
Kann ich modulieren,
Beispiel.
Genau. Ich kann natürlich auch mein Herz modulieren, indem ich spazieren gehe oder jogge oder die Treppe hoch und runter steige.
Kann man jetzt auch sagen, wenn jemand Bluthochdruck hat, er könnte das über seinen Atem den Blutdruck regulieren?
Kurzfristig schon, ja.
Okay. Aber gut. Nicht, dass wir
es
in Halbwissen.
Aber es macht, wie gesagt, also was du sagst, macht.
Macht eigentlich Sinn,
macht
ne?
Sinn, ja.
Oh mein Gott. Du kennst mich jetzt auch schon eine ganze Weile und ich weiß, dass du die Quantenheilung und so, das ist immer, weil du ja auch Arzt bist und so, du findest das, glaube ich, ganz faszinierend, was ich da mache, ne? Aber so richtig verstanden, glaube ich, oder doch verstanden hast du es schon, ja, aber. Also ich glaube, du bleibst lieber bei deinem wissenschaftlichen Grundlage. Und was ich auch total gut finde, dass man trotzdem so von verschiedenen Seiten kommen darf und auch über diese Themen reden kann, dass man sich gegenseitig respektiert. Was mich jetzt aber trotzdem nochmal so interessieren würde, weil das ja, ne, das ist ja ein Podcast auch über die unsichtbare Seite des Lebens und die auch einen starken Einfluss auf uns hat, oder? Es geht ja auch um Glaube und Zweifel. Also hast du da irgend noch, also auf Grundlage deiner Yoga-Praxis eine Erfahrung gemacht, wo du sagst, Mensch, das ist für mich eigentlich eher was, sage ich mal, Übernatürliches gewesen oder irgendwie das geht eigentlich in so einen Bereich, den man sich nicht wirklich erklären kann, den man jetzt nicht wissenschaftlich noch irgendwie erklären kann.
Ich versuche ganz viele Sachen wissenschaftlich zu erklären. Und wenn man jetzt sozusagen, und am Ende finde ich es aber auch spannend, wirklich diesen Übergang zu sehen. Da gibt's was, was ich mir nicht erklären kann und ich versuche es mir zu erklären. Aber ich komme dann nie hin, sozusagen alles mir zu erklären. Aber es ist irgendwie, also ich finde es spannend, den Anspruch zu haben, aber genauso auch irgendwie die Erkenntnis, man kann nicht alles erklären. Und manchmal ist es natürlich auch toll, wenn man Sachen sich nicht erklären kann. Also die haben ja auch eine Magie. Das ist magisch, wenn ich es nicht erklären kann. Und wenn ich es mir erklären kann, geht ja auch eine Magie verloren. Und also es ist, also wie gesagt,
spannend,
da bin ich auch spielerisch genug, dass ich es immer toll finde, dass es eben etwas nicht Erklärbares gibt. Und am Ende wird man sowieso nie alles erklären können. Und das ist auch gut so und schön so. Und genauso finde ich es auch spannend, mich dem anzunähern, dem nicht Erklärbaren.
Lass uns weiterhin am Übergang treffen. Ja, das finde ich so wichtig, ja. Also, dass wir uns auch wirklich, dass wir beides nehmen. Das ist ja auch Yin-Yang, ne? Also so die Wissenschaft oder das Esoterische zum Beispiel. Also wenn sich das vereint, ich finde, da liegt ja die Kraft drin, ne? Also wenn sich Ratio und Emotion vereint, ne? Das ist ja so beide Kräfte. Und wenn wir uns an dieser Schnittstelle bewegen und beides in Betracht nehmen und beides gleichermaßen akzeptieren als Gesetzmäßigkeiten des Lebens, ja, also das Sichtbare, wie gesagt, und das Unsichtbare, ne? Also ich bin auch immer kein Verfechter dafür, sich nur auf das Esoterische oder auf dieses geistige Wesen zu konzentrieren, ja, weil wir sind ja nun mal irdisch, ja, und aber eben beides und das Geistige eben nicht nur auszuklammern und zu sagen, alles, was ich nicht sehe, glaube ich halt nicht, ne? Also insofern würde ich mal sagen, komme ich mal so zu meinem Schlussplädoyer, lass uns am Übergang treffen.
Ja, das ist
noch viele Jahre, Hermann.
Ja, der Übergang ist spannend, bis wir dann irgendwann mal übergehen.
Bis wir wirklich dann übergehen, oh weia. Oh Gott, ich hoffe,
wir haben noch ein bisschen Zeit, genau, bis dahin genießen wir das Irdische und das Spirituelle auf Erden.
Das Erdische oder das Irdische?
Ja, das Irdische und Spirituelle hier und das, auf Erden.
Wunderbar. Ja, du gehst ja jetzt gleich wieder hier die Treppen hoch in deinen oberen Teil deiner schönen hellen Wohnung. Und wie ich sehe, ist der Laptop ja schon aufgeklappt. Also du arbeitest jetzt weiter. Und dann danke ich dir für deine Worte und dass wir heute mal so ein bisschen über Yoga, was heißt ein bisschen, aber dass wir über Yoga und über Energien gesprochen haben. Dein Quantenfeld liebt dich, ein Podcast über die unsichtbare Seite des Lebens. Wenn du noch Fragen an mich hast, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail unter info@dirkstegmeier.de. Das Stegmeier schreibt man mit EYER. Und alle weiteren Informationen findest du auch rund um das Thema auf meiner Homepage unter www.dirkstegmeier.de. www.matrixyoga.de. Bei Instagram bin ich auch unterwegs unter matrix.quantenheilung. Nein, quantenheilung.matrix. So rum, da wird ein Schuh draus. Liebe Grüße und vielen Dank für dein Interesse und bis zum nächsten Mal.